Ja, also mit Lichtenhagen, mit Hoyerswerda habe ich auch gedacht, jetzt habe ich Angst. Ne? Also jetzt, ich bin ja jüdisch, also ich werde, wenn das wieder losgeht und so weiter, was mache ich dann? Und dann habe ich auch wirklich kurz darüber nachgedacht, gehe ich nach Israel.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Hier reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hallo und herzlich willkommen zum Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Vor 87 Jahren, in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, brannten in Deutschland Synagogen, wurden jüdische Geschäfte geplündert, Menschen gedemütigt, verschleppt und ermordet. Diese Nacht der Gewalt markiert den Übergang von Diskriminierung zu offener Vernichtung. Ein Moment, nach dem nichts mehr war, wie es zuvor war. Heute im Jahr 2025 gedenken wir dieser Reichspogromnacht. Aber Erinnerung alleine genügt nicht, denn sie hat nur den Sinn, wenn sie uns auch dazu bringt, über die Gegenwart zu sprechen. Über das jüdische Leben heute, über das, was es in Deutschland bedeutet, über das, was sich verändert hat und was vielleicht noch immer trennt. Deshalb nehmen wir diesen Jahrestag in dieser Folge von Mauerecho zum Anlass, über jüdisches Leben in Deutschland zu sprechen. Zu Gast sind zwei Menschen, die diese Frage aus ganz verschiedenen Perspektiven betrachten. Marion Brahe, Schriftstellerin, Radiomoderatorin, aufgewachsen in einer jüdischen Familie in der DDR. Und Meron Mendel, Historiker, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, der als junger Mann aus Israel nach Deutschland kam und seither den Dialog über jüdisches Leben immer wieder neu anstößt. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo Dennis.
Wir sind ja ein konstruktiver Podcast und versuchen deswegen auch immer positiv in die Welt zu schauen. Und deswegen haben wir die erste Kategorie, wo wir jetzt reinstarten, das Top der Woche. Habt ihr denn für euch einen Top der Woche, diese Woche von den Nachrichten her?
Also ich, soll ich mal anfangen? Ich habe wirklich lange überlegt, weil die Zeiten sind ja irgendwie so, es hat gute Nachrichten. Wo sind sie denn? Wo bleibt ihr? Ich habe aber eine gute Nachricht gefunden, ein Grundeinkommen für Künstler, allerdings nicht in Deutschland, sondern in Irland.
Habe ich auch gesehen.
Genau, und das fand ich so toll, weil ja, also gerade Künstlerinnen und Künstler leben oft wirklich prekär und so. Und so ein Grundeinkommen, ich glaube, die zahlen 325 Euro in der Woche, das ist schon mal irgendwie, wo man sagt, okay, damit kann ich schon irgendwie leben, irgendwie, ne? Also das fand ich eine gute Nachricht und nachahmenswert, finde ich.
Könnten wir gerne auf Journalistinnen ausweiten.
Genau, ja, ja.
Meron, was hast du für eine Nachricht gefunden, die dir Hoffnung gegeben hat vielleicht?
Ja, das kann ich schwer toppen. Aber wenn man erlaubt, auch noch das letzte Wochenende mitzunehmen. Ich war am letzten Wochenende in Lutherstadt Wittenberg zum Reformationstag und fand zum allerersten einmal eigentlich ein protestantischer Feiertag, den ich eigentlich bisher noch nicht wirklich aktiv wahrgenommen habe. Und dort zu sein, in diese wirklich sehr wunderschöne kleine Stadt Wittenberg und tolle Begegnungen, viele interessante Gespräche. Und das hat mir also auch ja ein bisschen hoffnungsvoll gestimmt, auch angesichts der Wahl, dass sie in weniger als einem Jahr dort stattfindet.
Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich finde das auch immer ganz wichtig, gerade wenn man sich auf dem Land engagiert, aktivistisch ist, mit Leuten zusammenkommen, die Ähnliches tun, um zu sehen, dass wir gar nicht weniger sind, sondern mehr. Weil das gibt wieder Kraft und Mut und Motivation, weiterzumachen und zu kämpfen. Danke, dass du es geteilt hast. Toll, dann gehen wir direkt über in unsere zweite Kategorie und das ist das Mauergeflüster. Hier sprechen wir über die inhaltliche Dimension der Thematik und fangen wir doch mit dir an nochmal, Marion. Du bist ja in der DDR aufgewachsen und deine Familie hat ja auch viel mit Kultur und Politik zu tun. Was würdest du sagen, was für Werte hast du aus deinem Aufwachsen so mitgenommen?
Oje, was für Werte? Also ich weiß nicht, also es ist in meiner Familie ging es immer hoch her, ne? Also genau aus den Gründen, die du schon gesagt hast, es war eine sehr politisch aufgeladene Atmosphäre ständig, also Kontroversen ohne Ende. Was ich dafür werte, also ich fand die Art und Weise, wie gestritten wurde, nicht immer cool, aber dass gestritten wurde, fand ich gut. Also für Kinder, es sind zuschlagende Türen und laute Stimmen sind einfach scheiße. Entschuldigung, aber das gestritten wurde, und zwar mit offenem Visier, fand ich sehr, sehr wichtig, so im Nachblick, ne, so im Rückblick. Und das ist so ein Wert, man sagt, okay, man muss miteinander reden, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist und so. Und wenn es laut wird, wird es eben laut, ja. Aber sachlich kann man ja trotzdem bleiben, auch wenn man laut wird vielleicht. Also das ist so ein ganz wichtiger Wert, den ich mitgenommen habe. Fallen mir vielleicht auch noch ein paar andere ein, aber der ist so der erste.
Da habe ich gleich noch eine Nachfrage, weil das finde ich ganz spannend mit vielen Gästinnen, die auch DDR-sozialisiert sind. Da habe ich eigentlich eher immer so das Gegenteil vernommen. Da gab es eher weniger diese lauten Streits. Und hat sich das dann, war das so ein familieninternes Ding oder war man da auch im Außen sozusagen streitbar?
Naja, also Mitglieder meiner Familie schon. Also sprich meine großen Brüder, die haben keine Kontroverse gescheut. Also deswegen haben sie natürlich auch Konsequenzen getragen. Also mein Bruder Thomas ist 68 in den Knast gegangen, weil er seine Stimme erhoben hat gegen den Einmarsch der Truppen in Prag und so. Ansonsten hast du natürlich recht. Also wir waren ein Volk und ich schließe mich da gar nicht aus. Wir waren wirklich auch Mitläufer und Mitläuferinnen, ja. Also und den Mund aufzumachen war jetzt nicht an der Tagesordnung. Und die Konsequenzen, die man eben tragen musste, wenn man es getan hat, waren nicht ohne und so. Insofern stimmt das schon. Es wurde oft hinter verschlossenen Türen gestritten, ja, oder offen eine Meinung oder eine Haltung geäußert oder so. Das stimmt schon. Deswegen finde ich das ja umso besser, also umso stärker eben zu sagen, das ist ein Wert, ne? Also, dass man eben sagt, man geht auch raus mit einer Haltung und so und verteidigt die.
Das habe ich mir nämlich gerade noch überlegt, ob es vielleicht so war, dass man ja, wenn man eher parteinah war, dass man sich dann sozusagen mehr rausnehmen konnte, auch in diesen Diskussionen, weil da muss ich jetzt sagen, hatte ich tatsächlich eher bisher nur Gregor Gysi im Podcast, der mir das so hätte berichten können vielleicht, und eine Stasi-Tochter, aber bei denen war es halt genau das ganze Gegenteil. Es war alles sehr autoritär, sehr...
Das war es bei uns ja auch. Und bei mir hat es ja wirklich auch lange gedauert, bis ich mal die Fresse aufgemacht habe, ja, so, und gesagt habe, okay, ich muss jetzt auch einfach mal mit Rückgrat argumentieren und so. Das hat bei mir lange gedauert, aber nicht zu lange. Also es ist dann auch passiert.
Und bist du deswegen dann zum Radio gegangen, damit du nie wieder dann unterhalten musst?
Nee, um Gottes Willen. Nee, das war ein Zufall. Es hat mich auch nicht vors Mikrofon gezogen. Nee.
Okay, danke dir. Veron, du bist ja in Israel aufgewachsen, in einem Kibbutz, und bist dann als junger Mann hergekommen. Was würdest du sagen, hat dich denn so aus dieser Zeit sehr geprägt oder welche Werte hast du mitgenommen?
Ja, also wenn man so will, gibt es eine gewisse Ähnlichkeit von was Marion beschrieben hat. Wenn Kibbutz ist so eine sozialistische Insel in einer kapitalistischen Gesellschaft, deutlich mit einem deutlichen Unterschied, nämlich das ist freiwillig. Also das war in der DDR bekanntlich nicht der Fall. Aber wir sind, also Kibbutz ist per se sehr, sehr politisch, und meine Eltern sind politisch. Ich bin in die wunderschönen 90er Jahren aufgewachsen, wo es ist, ich sage wunderschön, es ist nicht nur der Fall der Mauer, das ist auch die Zeit, wo Palästinenser und Israelis näher gerückt sind. Es gab die Osloer Friedensabkommen. Wir hatten wirklich sehr zuversichtlich in die Zukunft geschaut, und das hat mich sehr geprägt. Wir hatten auch eine Selbstsicherheit, dass wir sozusagen die letzte Generation sind, die noch, ja, mit Weltkonflikte, aber auch in Konflikte zwischen Israel und Palästinenser doch zu tun haben. Und wir werden, die Menschheit hat irgendwie endlich kapiert, dass es alles geht in Richtung irgendwie Frieden und Aufklärung und Vorankommen. Das ist dann irgendwie kurze Zeit danach, als es alles ist beendet. In Israel war es so, dass der Mord an der Ministerpräsident Yitzhak Rabin Ende der Friedensprozess gebracht hat. Und ja, das ist aber trotzdem diese ja, schöne Erfahrungen, wenn man so in die Demonstration gegangen ist und wirklich geglaubt hat, dass die Welt ganz anders sein kann und Freundschaft geschlossen hat, jenseits von Grenzen. Das ist etwas, was ich bis heute so noch sehnsüchtig vermisse.
Und du bist ja dann nach Deutschland gekommen. Was hat dich denn dazu veranlasst, sozusagen von Israel nach Deutschland zu ziehen?
Ja, ich kann es in zwei Weisen vielleicht beantworten. Also die eine ist so, sind die nüchterne oder so der Erklärung, ja, ich habe mein Studium, mein Bachelorstudium in Israel beendet, habe ich gedacht, wo ich dann weiter studieren kann, Deutschland In Deutschland gab es damals kein Studiengebühr, ich hatte sogar ein Stipendium bekommen. Das hat einiges dafür gesprochen. Es gab aber auch eine Faszination, die ich schon von sehr frühzeitig mit Deutschland verbunden habe. Ich denke, es hat angefangen mit einem Satz meines Großvaters, der selbst Holocaust-Überlebende war. Und er hat immer gesagt, im Grunde sollst alle Menschen lieben. Hat eine kurze Pause gemacht und dann hat noch dazu hinzugefügt, außer die Deutschen. Und fragt man sich natürlich als Kind und dann als junger Mann, was ist das mit den Deutschen? Was ist da los? Und das hat mich sehr, sehr viel eigentlich schon einfach, man kennt das eigentlich von eigenen Kindern, wenn man irgendwie den Kindern sagt, bloß mach das nicht und bloß mach das nicht, dass irgendwie machen das die Kinder und so war es mit mir. Und als Letzte, ich habe schon vorher erzählt über diese schöne Zeit der 90er Jahren und Frieden und alles, das ist kläglich gescheitert. Die Situation in Israel Anfang der 2000er Jahren war, ja, genau wie heute, ziemlich hoffnungslos, was Annäherung angeht zwischen Palästinensern und Israelis. 2000 ist die zweite Intifada ausgebrochen, mit auch sehr viel Schmerz und Enttäuschung. Und das war vielleicht der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich raus. Und dann war es ein Jahr später, war ich in München.
Und wenn ich jetzt euch beide sozusagen in Bezug setze, habt ihr ja auch einen anderen Bezug sozusagen zum Judentum. Meron, du bist ja wahrscheinlich damit von Anfang an aufgewachsen, groß geworden, rein sozialisiert worden. Aber es gibt ja verschiedene Wege, jüdisches Leben auszuleben. Wie war das in deiner Familie damals? Du hast ja schon gesagt, im Kibbutz und ihr wart ja sehr politisch, aber es ist ja auch mit dem Glauben zum Beispiel ein Unterschied, wie stark man die lebt oder nicht.
Na gut, es gibt auch erstmal wieder diese Gemeinsamkeit, nämlich dieser Sozialismus, der im Kibbutz sehr stark war, ist sehr stark auch mit Säkularismus verbunden. Also diejenigen, die in der Anfang der 20. Jahrhundert dann nach damals Palästina eingewandert sind, wollten mit der ganzen jüdischen Glauben und Orthodoxie abbrechen und eine sozialistische Paradies aufbauen, wo das Judentum immer noch eine große Rolle gespielt hat, aber im kulturellen Sinn. Wir hatten alle jüdische Feiertage gefeiert. Man spricht natürlich Hebräisch, das ist die heilige Sprache. Man singt alle Lieder zu Feiertage und so weiter. Es gibt aber in Kibbutz keine Synagoge beispielsweise. Ich war zum allerersten Mal mit 13 Jahren in meinem Leben in einer Synagoge, als ich mein Bar Mitzvah gefeiert habe. Dann bin ich zu Verwandten in der Stadt gefahren, um dort zum ersten Mal eine Synagoge zu besuchen. Also das war eine sehr starke jüdische kulturelle Einprägung, aber mit Glaube oder mit Gott oder mit Spiritualität, würde ich sagen, hat relativ wenig zu tun.
Und wie war das bei dir, Marion?
Also bei mir war es so, meine Eltern haben sich ja im Exil kennengelernt. Also meine Mutter aus Österreich, aus Wien emigriert 1938, mein Vater aus Deutschland. Und die sind zurückgekommen 46, 47 in dieses Ostdeutschland und wollten dieses bessere Deutschland aufbauen. Ihre Herkunft, also der Grund, warum sie das Land, ihre Länder verlassen mussten, war natürlich, dass sie Juden waren. Und das hat aber für sie keine Rolle gespielt. Also meine Mutter war stärker noch in der jüdischen Tradition verwurzelt, auch nicht religiös. Aber sie sind in die Synagoge gegangen in Wien und so weiter. Als mein Vater, der ja mit seine Mutter ist in dritter Ehe, hat sie einen Katholiken geheiratet und konvertiert zum Katholizismus. Also der hat sein Judentum schon als Kind quasi hinter sich gelassen, musste aber natürlich als Jude emigrieren. Also das nur so als Hintergrund. Und dann sind die in den Osten Deutschlands gekommen als Kommunisten. Also da spielte jüdische Herkunft, Religion, Tradition dann irgendwie überhaupt gar keine Rolle mehr. Und so bin ich aufgewachsen. Also gar nicht mit dem Bewusstsein, ich bin jüdisch oder so. Das spielt bei uns keine Rolle. Also außer manchmal meine Mutter, die hat dann Weihnachten, wenn sie meinen Vater gerade mal irgendwie scheiße fand, Entschuldigung, hat sie gesagt, ihr mit eurem komischen sozialistischen Weihnachten, ich feiere das nicht, ich bin Jüdin. So. Das war aber eher so eine Trotzreaktion. Ja. Sie hat dann trotzdem mit uns Weihnachten gefeiert und so. Also das war mein Aufwachsen, also gar nicht mit diesem Bewusstsein, da ist etwas Jüdisches, eine jüdische Geschichte schon, aber eben nicht gelebte. Und das hat sich dann in den 80ern, gab es dann so eine ostdeutsche jüdische Gemeinde, und die haben sich in der Mitte der 80er geöffnet, weil die wollten, die drohten auszusterben, hatten so gut wie keine Mitglieder mehr und haben dann gesagt, ihr Kinder der Immigranten, kommt doch zu uns und guckt mal, was wir so machen. Und dann bin ich da hingegangen und die hat eine tolle Bibliothek und mit sehr vielen Westbüchern, und also das war fantastisch, also das. Und dann eben aber auch zu sagen, okay, das ist ja auch ein Teil meiner Geschichte. Ich schaue mir das an, und dann gab es jüdische, also wurden jüdische Feste gefeiert und so. Und das war total interessant. Also ich bin so eingetaucht, habe ganz viel gelesen über jüdische Geschichte und so. Also habe mich dann damit beschäftigt, aber immer eher so wie, ich besichtige einen Teil meiner Geschichte und nicht, ich bin Teil davon.
Das finde ich gerade voll spannend, weil du regst gerade bei mir auch nochmal so ein Nachdenken an, weil so dieses Schwarzsein und so, für mich war das ja nie, ganz lange keine Perspektive. Also ich bin Pole, ich bin Schwarzer, ich bin Ostdeutscher, da mischt sich einfach vieles zusammen. Und dann habe ich auch erst ich habe es durch die Baseballschlägerjahre lange Zeit so verdrängt und weggeschoben, diesen Teil meiner Identität. Und dann in den 20ern kam so dieses, das bin ja ich. Also in den 16 war ich erstmal so amerikanisch schwarz. Baseball und Hip-Hop, weil ich ja im Osten gar keine Vorbildfiguren hatte. Dann habe ich irgendwann gemerkt, das bin ja gar nicht, ist ja gar nicht meine Geschichte. Und dann habe ich das nochmal gelesen. Ich überlege nämlich gerade auch darüber nach, ob ich das eher so als Betrachter von außen eigentlich immer mache oder ob ich mich da selbst mit reinzähle. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das ist sehr spannend.
Das ist für mich auch insofern interessant. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir da übereinstimmen. Für mich, was du vorhin gesagt hast, Meron, dieses Deutschsein, ne? Also das ist nicht cool. Also, ne? Also das habe ich auch schon so empfunden, und dieses jüdisch sein oder irgendwie eine andere Zugehörigkeit zu haben und dieses Anderssein, das spielte auch mit rein. Bloß nicht deutsch sein. Vielleicht irgendwie anders, ja? Und das war auch so etwas, was mich dorthin gezogen hat, ja? Und trotzdem bin ich ja Deutsche, und zwar irgendwie sehr, ja? So. Und das ist aber ein Teil von mir, nachdem ich mich gesehnt habe. Sie sagen, okay, ich kann aber auch sagen, ich bin nicht nur Deutsche. Ich gehöre auch zu dieser jüdischen Geschichte, ja.
Mira, da würde ich gerne mal mit dir einen Blick in die Geschichte werfen, weil dieses Deutschsein, das ist, fühlt sich komisch an. Ich habe in der Recherche gefunden, dass früher die Jüdinnen, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier geblieben sind, da gab es ja auch so eine Form von Rechtfertigungsdrang oder Schuldgefühl, dass man im Land der Täter geblieben ist und man musste sich rechtfertigen dafür. Kannst du das so ein bisschen ausweiten, also was das eigentlich bedeutet hat damals? Warum ist man denn geblieben nach dem Zweiten Weltkrieg und der Shoah?
Ja, das ist eine total spannende Geschichte. Und wenn wir sagen geblieben, denken wir natürlich an die deutsche Juden, die man vermeintlich nach dem Krieg dann dort geblieben sind. Das ist aber wirklich die äußerste Ausnahme. Diejenigen, die in Anführungszeichen geblieben sind, sind Juden, die ursprünglich vor allem aus Polen, aber auch Ukraine gekommen sind. Und sie haben den Holocaust in den Konzentrationslager, zum Teil in der Vernichtungslager irgendwie überlebt. Sie haben einen Großteil ihrer Familie verloren. Und als sie zurückkamen, zum Beispiel nach Polen, zu ihren alten Häusern, die haben festgestellt, jemand hat sich dort bequem gemacht. Es gibt nirgendwo, einige wurden auch ermordet, als sie zurückkamen und wollten ihr Haus oder ihre Wohnung zurück. Und die wurden, gibt es dieser englische Begriff, to displaced persons, also Menschen, die ohne Wurzel haben. Die hatten Wurzeln, aber die wurden von diesen Wurzeln auch gerissen. Und wohin konnten sie gehen? Sie sind erstmal, wo Platz gab, das war in Deutschland, weil in Deutschland waren die Alliierten, die Amerikaner, die Briten, die Franzosen, also in Westdeutschland. Und da wurden Camps eingerichtet, wo sie dann in diese Camps dann gelebt haben. Also von 45 bis, ab 48 ist der Staat Israel gegründet. Viele sind dann nach Israel ausgewandert. Einige haben geschafft, in die USA oder Kanada auszuwandern. Aber es gab noch einige, die waren einfach so gebrochene Menschen. Ich sage jetzt diesen Begriff, weil die einfach, was sie erlebt haben, sie hatten einfach nicht die seelische und physische Kräfte, überhaupt noch mal neu anzufangen. Und dann in diese Jahren in den Displaced Persons Camps haben sich dann irgendwie auch Freunde gefunden, irgendwie haben sich dann zurechtgefunden unter sich, also nicht mit der deutschen Gesellschaft, sondern unter sich. Und irgendwann die letzte, also wir sind schon im Jahr 51, 52, sind noch die letzte, die geblieben sind. Und man hat gesagt, ja, was machen wir mit denen? Kann man die auszuweisen mit der deutschen Polizei, irgendwie zu abzuschieben in Flugzeuge oder in Schiffe? Das wird nicht so gut aussehen. Lassen Sie hier einfach bleiben. Und dann sind sie dann in Städte wie München oder Frankfurt in ein paar Häuser zusammengezogen und lebten in eine Welt vor sich. Ja, also weniger Kontakt mit der Außenwelt. Das hat damit zu tun, weil man irgendwie in die U-Bahn eingestiegen ist. Dann guckt man sich der Frau oder der Mann gegenüber und denkt, was hat dieser Mann vor 4, 5, 6 Jahren gemacht? War er vielleicht ein Wächter in einem KZ? War in der Partei, vermutlich ja. Sie hatten also natürlich kein einfaches Leben in deutscher Gesellschaft Anfang der 50er Jahren. Aber wie du gesagt hast, sie hatten auch kein einfaches Leben, wenn es im Kontakt mit Juden in anderen Ländern, vor allem in Israel, zu tun. Weil es gibt einen Begriff in Hebräisch, heißt Cherem, ein Bann, wenn jemand irgendwie ausgeschlossen wird. Und es gab diese Bann gegenüber Deutschland, deswegen auch die Äußerung meines Großvaters bis in die 90er Jahre, also so mit Deutschen wollen wir gar nichts zu tun. Ich kaufe keine deutschen Autos oder keine deutschen Waschmaschinen. Aber noch mehr und noch emotionaler war es gegenüber Juden, die in Anführungszeichen freiwillig entschieden haben, ausgerechnet im Land der Täter zu bleiben. Das ist doch ein Verrat. Man hat gesagt, ja, diese Leute sind nur wegen des Geldes in Deutschland geblieben. Die haben keine Werte, sind unmoralisch. Es gab sehr viel Vorurteile. Und diese Rechtfertigung von den Juden, die doch sich entschieden haben, in Deutschland zu bleiben, die mussten sich ständig rechtfertigen gegenüber Juden in anderen Teilen der Welt. Und das ist bis heute, ich würde jetzt nicht zu viel psychologisieren, aber das ist bis heute, würde ich schon sagen, ein Aspekt, das die kollektive Identität der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland auch mitprägt.
Es gab dabei, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch so einen Unterschied zwischen den Jüdinnen, die sozusagen hier geblieben sind, und den Jüdinnen, die aus dem Ostblock hierher gekommen sind. Ne? Da gab es ja auch kulturelle Unterschiede sozusagen. Könntest du das mal erklären für die Menschen, die das also da kein Verständnis von haben?
Ja, also das muss man erstmal zahlenmäßig sagen, diejenigen, die in die DDR zurückgekehrt sind, sind ganz wenige. Das sind zu überwiegender Mehrheit deutsche Juden, also die auch vor dem Krieg Deutsche waren, ihre Muttersprache war Deutsch. Und wie Marion schon vorher gesagt hat, sie kann es auch besser erzählen, sie sind aus ideologischer Überzeugung in die DDR, also erstmal in Ostdeutschland, dann in die DDR zurückgekehrt, mit der... Also für die war es die Antwort auf den Nationalsozialismus ist der Sozialismus beziehungsweise der Kommunismus. Also die Antwort auf Faschismus ist Sozialismus, Kommunismus. Es gab einige bekannte Schriftsteller oder Politiker, die zugekehrt sind. Arnold Zweig ist ein von denen, der ein jüdisch-deutscher Schriftsteller, der in Israel keinen Platz gefunden hat und nach dem Krieg ziemlich schnell in Ostdeutschland zugekehrt ist. Und viele von denen waren aber sehr schnell enttäuscht. Einige haben noch geschafft, nach Westdeutschland zu kommen. Aber der Unterschied ist, dass hier reden wir in der DDR wirklich von deutschen Juden. Und in Westdeutschland, das war vor allem polnische Juden, die aus Grund der einfach, ja, ihr Schicksal, ihr tragisches Schicksal irgendwie dann gelandet sind in Westdeutschland. Es war gar keine Ideologie dahinter, sondern wirklich diese tragische Lebensumstände.
Mario, wenn wir uns das anschauen, es gab ja 1951, 52, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, den Schlansky-Prozess in Prag. Und daraufhin hat ja die Regierung in der Sowjetunion ja einen anderen Ton gegenüber Jüdinnen im Ostblock angeschlagen. Und es kam auch nach dem Zweiten Weltkrieg, das wusste ich davor zum Beispiel auch nicht, auch zu Verfolgungen im Ostblock gegenüber Jüdinnen. Das war ja ein Grund, warum die DDR-jüdische Gemeinde so geschrumpft ist. Also ich habe hier Zahlen. 1946 war die jüdische Gemeinde in der DDR 4047 Menschen groß und 1980 waren es nur 385 Menschen. Dazu kam auch dazu, dass durch den Krieg und die Shoah ja vor allen Dingen ältere Menschen überlebt hatten und es weniger Nachwuchs gab. Hast du dieses Bewusstsein gehabt in der DDR, dass auch dort diese Entnazifizierung, die wir immer sagen, das ist ein antifaschistischer Staat, aber wenn man sich anschaut, dass 500.000 NSDAP-Mitglieder wieder eingegliedert wurden vor und später, hast du das gespürt, so dieses, immer noch so eine gewisse Bedrohlichkeit?
Nee, habe ich nicht gespürt. Also ich weiß, das ist aber auch so ein bisschen Nachrecherche, als ich mich mit meiner Familiengeschichte so auseinandergesetzt habe, was war da eigentlich los und so. Das ist jetzt auch eine These, die kann Meron vielleicht auch widerlegen oder so, dass die Rückkehrenden, also die zurückgekehrten Juden aus dem Westexil immer beargwöhnt wurden. Also das hat jetzt, glaube ich, gar nicht mit dem zu tun, was du jetzt meinst. Aber das war so etwas, die wurden immer beargwöhnt, weil die waren nicht im KZ, die waren auch Verfolgte des Naziregimes, aber sie waren nicht im KZ, sie waren nicht im sowjetischen Exil, sondern sie waren bei den Kapitalisten in England, ne, wie meine Eltern. Und da wurden die immer so ein bisschen beargwöhnt, ja, also die haben ja nicht wirklich gelitten und es gab jetzt keine Verfolgung in dem Sinne, aber es gab schon so ein Misstrauen, das da war und so. Und die wurden, das hat mein Vater zwar nie thematisiert, aber das habe ich so in der Recherche dann auch nochmal so rausbekommen. Er war ja dann irgendwie stellvertretender Kulturminister der DDR. Also der hat eine hohe Position gehabt in der Nomenklatura, ne? Also er war. Aber es war dann auch immer, also diese zurückgekehrten, aus dem Westexil zurückgekehrten Juden, immer zweite Reihe. So Kultur, Betrieb, Wissenschaft und so weiter und in führenden Positionen schon, aber zweite Reihe. So. Das hat er nie beklagt, aber es war, ich habe das so irgendwie von anderen gehört, ich weiß nicht, wie belegbar das ist, aber es war immer so ein bisschen, naja, ne, also ihr habt nicht wirklich gelitten. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet. Es ist jetzt nur das, was ich weiß oder wahrgenommen habe, womit ich mich beschäftigt habe, ja.
Ja, vielleicht magst du ja drauf reagieren. Kennst du das sozusagen aus anderen Erzählungen auch?
Ich würde gerne einen anderen Aspekt vielleicht noch hervorheben, nämlich das Verhältnis zu Israel. Nämlich, denn dieser Antizionismus war in der DDR eine Staatsideologie. Also das Israel wurde als faschistischer Staat von Anfang an auch dargestellt. Das hat dann natürlich mit der Ost-West-Konflikt zu tun. Und Israel war traditionell ab der Anfang der 50er Jahre klar auf der westlichen Seite. Und dadurch, dass die Israel wurde sozusagen zu der Seite der Faschisten und die DDR ist der Seite der Antifaschisten, fand eine automatisch Täter-Opfer-Umkehr. Also die Holocaust-Überlebende, die waren jetzt die Faschisten und die, du hast es schon erwähnt, der DDR, die immer noch zum großen Teil damals mit NSDAP-Parteimitglieder, dann war es die Antifaschisten und dann auch der, kann man auch sehen, dass es vielleicht, also zum Beispiel Gregor Gysi erzählt, es war zwar jüdisch sein keine Rolle gehabt, aber als 1967 eine Petition gegen Israel zusammen erstellt wurde, auf einmal wurden alle jüdischen Intellektuelle direkt von der Partei angeschrieben, die sollen dann das unterschreiben. Also die Partei wusste ganz genau, wer jüdische Abstammung ist und wer nicht. Also das hat so eine Rolle gespielt, aber vielleicht nicht offiziell.
Das finde ich auch nochmal interessant, weil es kam an einem bestimmten Zeitpunkt, das war dann schon in den 80ern, hatte die DDR-Regierung das Judentum plötzlich als kulturelles Aushängeschild entdeckt. Synagogen wurden restauriert, Gedenkveranstaltungen groß inszeniert. Und das hatte ja was damit zu tun, dass der DDR-Staat gemerkt hat, okay, wir müssen unser Verhältnis zu Amerika verbessern, in der Hoffnung, dass wir dann ja ökonomisch sozusagen überleben können. Und das ist ja auch immer so eine Form von Tokenism. Ich merke das auch, ich komme ja auch aus der Stiftungsarbeit eigentlich, dass es immer so Konjunkturen gibt, welches Thema gerade am meisten Geld und Aufmerksamkeit erfährt. Müssen wir als marginalisierte Gruppen damit leben, dass wir tokenisiert werden, dass wir das so nutzen müssen für uns, wenn es gerade funktioniert? Vielleicht erstmal Marion, weißt du vielleicht von deinem Vater auch aus der Vergangenheit, ob das politisch sozusagen einfach damit durchgegangen ist und da mitgeschwommen ist, auch bei diesen Unterschriften, oder Kennst du das vielleicht aus deiner eigenen Geschichte?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe das jetzt nie so, ich habe mich nie als marginalisierte Gruppe oder so wahrgenommen, weil ich auch nie dazugehört habe wirklich, ne? Sondern wie ich das vorhin beschrieben habe. Nee, aber mir ist gerade noch so ein anderer Gedanke gekommen, den ich total interessant fand, nach dem, was du gesagt hast, auch Meron, die Geschichte, also der Aggressorstaat Israel, ne, und die Solidarität mit Palästina. Vielleicht kann ich das als Anekdote einfach mal einbinden, weil das hat auch was völlig Groteskes. Also es war so, ich war in den 70ern natürlich ordentlicher Pionier, wie sich das gehörte für DDR-Kinder und so. Und es gab so ein internationales Lager, also so ein Kinderferienlager für internationale, also aus, Kinder aus allen Ländern. So, und da war zum Beispiel, da war irgendwie 74 oder so, war auch eine große palästinensische Gruppe, also Gruppe von palästinensischen Kindern. Und ich gehörte zu so einer Gruppe, wir wurden dann immer eingesetzt, wenn es galt, irgendwie internationale Gäste zu begrüßen. Also wir sangen dann und begrüßten sie und es kam Arafat. Es kam Arafat zu Besuch, also der Vorsitzende der PLO, und ich durfte ihn begrüßen. Ich, mir überhaupt nicht darüber bewusst, dass ich jüdische Herkunft habe, es hat mich auch gar nicht interessiert, spielte keine Rolle, aber dieses kleine jüdische Mädchen begrüßt Yasser Arafat und davon gibt es auch ein Foto, ja, also wie ich den begrüße, das ist sehr bizarr. Und meine Mutter hat dann gesagt, wenn der wüsste, das hat er nur gesagt, wenn der wüsste, vielleicht hätte er das. Also das war, ich habe den Friedensprozess in Gang gesetzt, sage ich dann. Genau, also völliger Blödsinn. Aber das zeigt eigentlich diesen großen Graben, also genau das, diese Ideologie, wir üben Solidarität mit dem palästinensischen Volk, was völlig richtig ist, aber gleichzeitig Israel als Aggressor zu zeigen und zu schmähen, war natürlich das Gegenteil von richtig. Das beantwortet jetzt gar nicht deine Frage, aber brachte mich jetzt gerade auf die Idee, das zu erzählen, weil ich das auch bezeichnend finde für DDR-Geschichte und den Umgang mit auch der jüdischen Seite dieser Geschichte und mit Israel und so weiter und so fort.
Also ich finde das voll spannend, weil es passt ja trotzdem so ein bisschen dazu, weil du ja als junges Mädchen sozusagen auch ein bisschen instrumentalisiert wurdest.
Ja, total. Absolut.
Das war ja, das kennen wir ja auch aus verschiedenen anderen Ostblock-Ländern. Wenn wir nochmal diesen Tokenism-Aspekt dann mitnehmen, den du ja trotzdem auch gerade als Kind nochmal geliefert hattest, wie siehst du das in der Arbeit oder in der jüdischen Geschichte, Meron? Wie geht man damit um? Ich glaube, das trifft ja auch alle marginalisierten Gruppen, dass sowas immer Konjunkturen hat und Zeiten hat.
Ich weiß, wir sind in einem aktivistischen Podcast, von daher muss man ein bestimmtes Vokabular auch bedienen. Wobei ich tue mir ehrlich gesagt schwer, dann irgendwie immer das diese Perspektive einzunehmen, die marginalisierte Gruppen, die von der Dominanzgesellschaft gegängelt werden und wie wir uns erkämpfen. Das hat natürlich richtige Aspekte. Es hat auch aber eine gewisse Selbstmitleid, die ich irgendwie etwas in mir, das dagegen strebt. Das jetzt ein größeres Thema. Wir werden jetzt nicht die ganze Identitätspolitik heute erörtern. Aber auch bei diesem Begriff der Tokenism, ja, sicherlich gibt's immer Aspekte der Instrumentalisierung, übrigens von allen. Also Politik ist die Kunst der Instrumentalisierung und die geht in alle Richtungen und natürlich an Politiker. Und das ist keine, nicht unbedingt negativ. Der schaut einfach auf die Karten, die man zugeteilt bekommt und schaut, wie wir damit das Beste vor seine Interesse dann erzielt. Insofern ist es auch, wenn die DDR zu später Zeitpunkt dann kommt zu der Idee, wir wollen aus eigennütziger Perspektive die jüdische Geschichte doch wieder entdecken und wir wollen die ruinierte Synagoge wieder sanieren. Auch wenn es ist, nicht aus der richtigen Motive, die richtigen Motive gibt es übrigens niemals. Es sind immer die falschen Motiven. Finde ich gut. Ich weiß, das ist sehr, vielleicht nicht so sehr subversiv und nicht sehr aktivistisch, aber ich finde es gut. Und ich finde es ist auch gut, wenn Minderheiten nicht in deren Selbstmitleid dann verharren in der Opferposition, sondern wenn sie die Chance haben, dann sollen sie das ergreifen. Auch wenn es auch wiederum immer dieser Vorwurf kommt, Tokenism oder du machst jetzt mit dem System. Aber ja, genau, das wäre vielleicht ein Thema für unseren nächsten Podcast.
Ja, dem würde ich auch nochmal was entgegenhalten, weil Tokenism für die Leute, die den Begriff noch nicht kennen, Tokenism ist sozusagen, stellt euch vor, ihr habt ein Unternehmen, Und dieses Unternehmen ist eigentlich komplett weiß besetzt, aber für Kampagnen holt man dann immer zum Beispiel diese eine, was weiß ich, migrantische Person, die eigentlich putzt und nichts mitentscheiden darf. Die holt man dann immer zu Kampagnen, um zu zeigen, guckt mal, wir sind ja divers oder wir haben Leute. Aber die Menschen in der Organisation, die haben kein Mitspracherecht, sondern werden sozusagen nur vorgeführt. Und ich würde gar nicht immer sagen, dass es in so Selbstmitleid ausartet, weil ich auch in meiner Vergangenheit verstanden habe, hier werde ich gerade als Token benutzt. Aber für mich ist immer das, was wir draus machen. Weil wenn ich in so eine Position komme, dann habe ich ja auch hoffentlich die Möglichkeit, andere Leute nachzuholen, was anzustoßen, an Denken. Und dann ist es nicht mehr dieses Selbstbemitleiden, aber man muss sich bewusst werden, welche Strukturen da welche Hintergedanken haben sozusagen. Aber gehen wir vielleicht nochmal eine Ecke weiter, weil mich interessiert auch in der, ja, wenn man sich in die 80er Jahre reinschaut, ich habe gelesen, dass zum Beispiel die jüdischen Gemeinden, ne, wir haben ja schon gesehen, dass die in der DDR sehr klein geworden ist nach einer Weile, dass es aber auf beiden Teilen Deutschlands passiert ist und dass in den 68ern so eine Jugend gab, die sich erstmal so ein bisschen vom Jüdischsein auch distanziert hatte in einer Art und Weise. Also sie haben vielleicht noch die Bräuche auch so gelebt, aber sie wollten jetzt nicht unbedingt in die Gemeinden antreten. Sie waren irgendwie in diesem Geist der 68er, sind hier frei. Da wo kam es dann auch zu dieser Kritik am Zionismus, mehr auch zum Kritik am israelischen Staat, was davor ja noch weniger denkbar war. War das eigentlich in beiden Teilen gleich, dass es erstmal so die Jugend gab, die sich dann so distanziert hatte, oder gab es da Unterschiede in Ost und West?
Das ist tatsächlich, würde ich sagen, ist ein westdeutscher Phänomen. Eine Gruppe von Intellektuellen wie Moshe Zuckermann, Dandiner, Micha Brumlik, ein anderer, die also der 68er oder kurz danach an der Unis waren, die haben es versucht, eine linke jüdische intellektuelle Elite zu bauen, auch mit eigener Zeitschrift, waren sehr aktiv. Ich würde nicht sagen, sie waren anti-israelisch. Allein die Tatsache, dass wenn man
das
schaut, alle
gesagt.
In deren Biografie.
Sie waren kritisch, habe ich gesagt.
allein deren Biografie ist, einige sind alle irgendwann nach Israel gekommen, haben dort zeitlang gelebt, einige sind auch dort geblieben, auch aus kritischer linker Perspektive, aber dort geblieben. Zum Beispiel Moshe Zuckermann ist bis heute ein Professor in Tel Aviv. Und die haben versucht, dann die Brücke zu schlagen zwischen der 68er Linke und eine jüdische intellektuelle Gruppe. Das war nur zum Teil gelungen. Also das gab auch sehr viele Irritationen. Also gerade genau diesen kleinen Unterschied zwischen anti-israelisch und kritisch zu Israel, daran ist, denke ich, zum großen Teil auch gescheitert. Weil für die war es klar, dass Israel mit alle ihr Probleme, und wir reden nach 67, also nach der Besatzung von der palästinensischen Gebiete in Westjordanland, in Gazastreifen, also da eine Kritik, die bis heute anhält an die israelische Besatzungspolitik, ist etwas, das die alle unisono mitgetragen haben oder vorangetrieben haben. Zugleich als Kinder von Holocaust-Überlebende war ihnen klar, warum dieser Staat als Idee, aber auch als Realität notwendig ist für Juden. Und an diesem Punkt sind sie mit den Kameraden, die auf der gleiche, die zusammen die Vorlesungen gesprengt haben und das ganze Protest der 68er mitveranstaltet haben, da an diesem Punkt waren sie nicht einig, weil die in 68er war auch ein wesentlicher Teil der Negierung überhaupt, dass Israel als Staat Existenz haben sollte. Israel wurde als faschistische, koloniale, imperialistische Staat in den Nahen Osten. Und das ist auch interessant vor dieser Debatte von damals, vor der Hintergrund der jetzigen Debatte während des Gazakrieges und nach der 7. Oktober zu reflektieren. Weil wir sehen heute auch, wie ähnlich das verläuft. Also in der linke jüdische Milieus ist eine sehr scharfe Kritik an das Vorgehen Israel, an der Besatzung und so weiter. Aber doch ein Verständnis, dass dieser Staat da existiert. Und da kommt man auch heute eigentlich nicht zusammen mit Teilen der Pro-Palästina-Solidarität, die einfach, dass für die dieser Staat einfach prinzipiell ein Dorn im Auge ist.
Ja, das finde ich sehr oft einfach sehr schade, dass es immer nur schwarz oder weiß gibt und selten wir in Grauschattierungen und Tönen denken. Marion, ich würde jetzt noch zu deiner Perspektive kommen, weil wenn ich mit meinem Vater rede und über die DDR rede, dann sagt er immer so, es wäre, ach, so Rassismus gab's gar nicht. Und dann erzählt er mir so Geschichten, wo ich sage, Papa, das ist Rassismus. Du hast Gewalt erfahren, du wurdest nicht ebenbürtig oder gleichwertig behandelt, sondern anders aufgrund, wie du aussiehst. Und das ist nun mal schon Rassismus. Fängt nicht da an, wo du angegriffen wirst. Habt ihr denn in eurer Familie über Antisemitismus geredet? Weil du hast ja gesagt, ihr habt euch damit ja gar nicht so unbedingt identifiziert und auch euch nicht als marginalisierte Gruppe gesehen. Aber kam das vor? Gab's das?
Nee, also es war nie Thema. Und ich selbst habe, also ich muss dann immer sagen, nicht wir, sondern ich habe Antisemitismus oder Rassismus nicht erlebt. Es gab eine Situation, wo ich gemerkt habe, es gibt Nazis in diesem Land. So, als ich irgendwie, weiß ich nicht, also ich muss jetzt die ganze Situation nicht erklären, aber wo jemand zu mir sagte, solche wie dich haben wir früher vergast. So, das war das einzige, erste und auch zum Glück letzte Mal, wo mir so etwas begegnet ist. Es blieb bei diesem verbalen Angriff. Aber da wurde mir bewusst, auweia, also was haben wir denn hier in diesem sozialistischen Land, mein Heimatland und so. Also ich ja immer noch auf der Seite, also sage ich, bin ja so ein DDR-Kind, ja, und so. Und auch mit der Überzeugung, dass das hier das bessere Deutschland ist und so. Da bin ich wirklich erschüttert gewesen, so. Aber das war wirklich das einzige Mal, deswegen kann ich nicht sagen, es gab keinen Rassismus. Natürlich gab es Rassismus und auch Antisemitismus in der DDR, aber ich selber habe ihn zum Glück nicht erfahren müssen.
Und du hast ja die Wende miterlebt oder ne, mit dem Beitritt, wie man es auch muss sagen, dem Mauersturz. Wie hast du den denn aus deiner Perspektive damals erlebt, den Mauersturz?
Also ich gehörte zu den Leuten, also als das so in Bewegung kam, ne, also Oktober 89, ich arbeitete beim Radio, auch da bewegte sich im Herbst 89 schon etwas und so. Als dann die Mauer fiel, habe ich zu den Leuten gehört, wo ich dachte, ah, okay, jetzt ist, glaube ich, die Hoffnung, dieses Land nochmal, mit diesem Land, mit dieser DDR nochmal was anderes anzufangen, sie freier, demokratischer, offener zu gestalten. Also was ja wirklich mit dieser Demonstration am 4. November, also 5 Tage bevor die Mauer fiel, noch so ein Initial war. Sagen wir, reformieren unser Land, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, wir machen es offener, demokratischer. Und da habe ich gedacht, am 9. November, das ist, glaube ich, jetzt vorbei, weil jetzt geht hier ein Prozess los. Es gab ja dann auch noch einen runden Tisch und so weiter, der in eine andere Richtung geht, also wo es andere Dinge geht. Und das fand ich schade, also weil ich hätte gerne dieses Experiment mitgemacht. Lass uns dieses Land nochmal neu oder den Sozialismus auch nochmal neu definieren, ja, und den Sozialismus mit menschlichem Antlitz und so gestalten und so. Das war da für mich vorbei. Also ich war jetzt nicht deprimiert oder so, aber die ersten Wahlen haben mich dann schon deprimiert, als dann die CDU ist dann eindeutig in eine Richtung ging, wo ich dachte, das hat mit dem, was ich mir vorgestellt habe, gar nichts mehr zu tun.
Und ich habe in einem Bericht vom BPB gelesen, dass auch die jüdischen Communities so ein bisschen argwöhnisch auf die Einheit geschaut haben, weil ähnlich wie andere migrantische Communities die Angst schon auch da war, dass wieder ein neuer Nationalismus aufblüht und in gewisser Form, wenn wir uns die Baseballschlägerjahre angucken, dann musste man in den 90ern ja auch viel Gewalt und viel schreckliche Erfahrungen machen. Hat sich das bei dir dann irgendwann ausgewirkt? Hattest du da eine Zukunftsangst? Warst du da irgendwie dann skeptisch, nachdem die erste Enttäuschung so abgeflaut ist nach dem Wahl?
Ja, also mit Lichtenhagen, mit Hoyerswerda, habe ich auch gedacht, jetzt habe ich Angst. Ne? Also jetzt, ich bin ja jüdisch, also ich werde, wenn das wieder losgeht und so weiter, was mache ich dann? Und dann habe ich auch wirklich kurz darüber nachgedacht, gehe ich nach Israel? Und man hätte mich ja sofort eingemeindet, ne? Also ich hätte sofort die Staatsbürgerschaft bekommen und so. Ich habe darüber nachgedacht. Ich hatte wirklich Angst. Und dann habe ich aber gedacht, ja, was, gehe ich nach Israel, muss ich gleich zur Armee als Frau. So. Und das war, also das ist jetzt, ich sage das mit so ein bisschen Augenzwinkern, ne? Aber ich sage, nee, also das ist hier mein Land. Ich muss hier irgendwie, ich will hier auch bleiben. Ich spreche kein Hebräisch. Aber diesen Fluchtweg zu wissen, und im Hinterkopf zu haben, das wäre die Alternative, ja. Das war wirklich eine, also wirklich ein Gedanke, der sehr ernst war für mich.
Meron, wie hast du das denn erlebt? Also du hast ja eher jetzt eine Westperspektive dann, als du nach Deutschland gekommen bist. Hast du da mit Menschen drüber geredet, wie die das eigentlich aus westdeutscher, jüdischer Perspektive damals beobachtet haben oder gesehen haben?
Also zum einen, ich kann noch die Diskussion in Israel zu 89 dran erinnern. Das war tatsächlich, ging in diese Richtung. Also jetzt wieder Großdeutschland. Ist es nicht mal, die Geschichte hat uns gelernt. Zweimal war Deutschland vor einem Weltkrieg verantwortlich. Also wenn es ist jetzt nochmal Großstadt mitten von Europa, ist es jetzt, werden wir auch erleben, dass wieder eine Militarisierung stattfindet, dass eine Bedrohung vor die Nachbarländer. Und das muss man auch ehrlich feststellen, dass es nicht passiert. Also ich rede jetzt nicht vom Rassismus und Rechtsextremismus innerhalb von Deutschland, sondern dass Deutschland als Staat diese Richtung dann einnimmt, dass diese Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet. Und ich weiß, dass es auch in westdeutsche jüdische Communities Gedanken oder Sorge gab, ist es jetzt, dann werden wir einen neuen deutschen Nationalismus mit der Wiedervereinigung erleben. Es gab die Diskussion, ob also wir springen mehrere Jahre weiter zu dem, als die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland stattgefunden hat, die deutsche Märchen, das deutsche Märchen und die Sommer und so, und die deutsche Flaggen überall und die Welt zu Gast bei Freunde und so weiter, dass auf einmal dann ja deutsche Nationalstolz offen auf die Straße zu erleben. Das hat bei Menschen, da war ich schon in Deutschland zu dieser Zeit, und ich kann es noch erinnern, dass Menschen sehr zutiefst irritiert waren. Mir ging es nicht so. Also das hat vermutlich mit der israelischen Sozialisation zu tun. Das nenne ich das einen Patriotismus, erlebe ich nicht oder spüre ich nicht instinktiv, das ist per se schlecht. Sondern wenn Patriotismus kippt in Nationalismus, das wird gefährlich. Aber erstmal das Gefühl, stolz sein, irgendwie zu einem bestimmten Kollektiv zu sein, ist es nicht etwas, was man sagt, per se ist das, was bei mir persönlich in meiner Gefühlslage ja vor Kopf abstoßt.
Das finde ich voll spannend, da würde ich gerne reingehen, weil da überlege ich nämlich auch gerade viel drüber nach, weil ich so das Gefühl habe, dass... Was ist eigentlich Deutsch? Was ist eigentlich deutsche Identität? Und ich habe das Gefühl, dass Deutsche so verunsichert sind in ihrer Identität, dass es dadurch dann auch einen einfacheren Zugang gibt für so rechte Rattenfänger, Leute dann darin zu bestärken. Und für mich, also ich bin ja zur Hälfte Pole und wir haben eine ganz andere Form von Patriotismus, weil wir halt zweimal in der Geschichte aufgelöst wurden als Land und wir konnten nur über diesen Patriotismus überhaupt als gesellschaftlicher Körper sozusagen überstehen. Und deswegen frage ich mich da immer, ist es denn wirklich in einer Form von Patriotismus, die inklusiv ist, die nicht sich über andere stellt, sondern sagt, ich find's einfach cool, hier zu leben, wir haben hier viel erreicht, ne, und ich teile das hier gerne mit allen, die dazukommen wollen und unsere Gesetze und Regeln achten und so. Warum haben wir da so ein Störgefühl drüber? Ist das diese German Guilt? Fühlst du das auch so, Marion? Also, wie ist denn deine Perspektive dazu?
Ich habe ja das Privileg, das nicht fühlen zu müssen, weil ich ja ein Kind von Immigranten bin, die von den Deutschen quasi verfolgt wurden. Und insofern bin ich nicht in der Situation zu sagen, ich fühle das auch, aber ich verstehe das total. Ich habe gerade ein extrem interessantes Buch gelesen von einem Schauspieler, Peter Jordan heißt der sich genau. Das heißt, warte mal, ich habe es sogar hier. Das heißt, kein schöner Land, Papas Krieg, meine Nazis und die deutsche Kultur. Und er setzt sich damit auseinander, genau mit diesem Thema, was du gerade sagst, also dieses, was haben wir eigentlich für eine Verantwortung und warum haben wir als Deutsche, also er spricht über sich, haben so eine Schwierigkeit mit unserer Geschichte, nicht mit der Geschichte umzugehen, sondern mit dieser Zugehörigkeit zu dieser Nation irgendwie klarzukommen. Und er sagt, dass eben dieser Umgang, wir sind das Land der Dichter und Denker, aber eben auch der Richter und der Henker. Und dieses Trauma, also was heißt Trauma? Diese Schuld, die man immer mit sich, also die er immer so artikuliert, sagt er, immer irgendwie mitspürt, auch wenn sein Vater kein Nazi war, der war in der Wehrmacht, klar, der war irgendwie Soldat, ist verletzt und traumatisiert zurückgekommen und so weiter. Aber er hat keine Schuld auf sich geladen. Und trotzdem gibt es eben dieses Gefühl der Kollektivschuld. Und ich verstehe das auch. Also ich kann mich auch erinnern, wenn wir irgendwo hingetrennt sind, also nach Ungarn oder so, oder wir sind durch in Tschechien, Polen, ja, wir haben immer vermieden, uns als Deutsche zu outen. So, sagen, das ist, zumal als Ostdeutsche, ist ja nochmal ein anderes Ding, ne? Also wir waren, hatten immer dieses Stigma, Deutsch ist scheiße, Ostdeutsch ist noch mehr scheiße. So. Also diese Selbstverständlichkeit, mit der andere Nationen mit ihrer eigenen Geschichte und auch Zugehörigkeit umgehen, das fehlt mir auch. Also ich finde das so schade, aber ich verstehe, warum es so ist.
Und fehlt es da an einem linken Angebot für Identifikation, weil wir uns dem immer so verwehren? Was würdet ihr da sagen?
Ja, schon irgendwie, ne? So ein Konterkarieren dieser Geschichte. Sagt, ey, das ist, also ich, Meron, ich habe das genau verstanden, also 2006, ne? Mir ging's genauso. Ich fand das auch, was machen die jetzt halt, hängen die jetzt die deutschen Fahnen hier an ihre Autos? Und diese, über diese Spiegel und so. Also ich fand das alles so total übertrieben. Andererseits hatte ich aber auch das Gefühl, ja, vielleicht ist das ja jetzt ein Weg, mit einer anderen Selbstverständlichkeit, ohne zu tümeln, zu sagen, wir sind ein, nicht ein deutsches, also wenn man sagt, wir sind ein deutsches Volk, klingt das immer sofort so scheiße, ja. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also Zugehörigkeit, Heimat im positiven Sinne, ja, Patriotismus, aber eben nicht Nationalismus. Und das fällt uns so schwer.
Also, um mit 2006 noch kurz zu bleiben, also wenn man an die deutsche Nationalmannschaft 2006 geschaut hat, also das war wirklich ein Spiegel der deutschen Gesellschaft, eine pluralistische deutsche Gesellschaft. Und mit dieser Nationalmannschaft zu identifizieren, fand ich persönlich keine schlechte Identifikationsangebot. Zumal, und deine Frage, Dennis, war zur Linke, also es, als wenn wir als Linke dann denken, natürlich im Idealfall soll jede linke Person universalistisch denken und genauso mitleiden, wenn eine Person in Sudan verhungert, und genauso verantwortlich fühlen für jede Schwache in egal irgendwelche Gesellschaft. Die Realität aber zeigt, dass auch für Linke ist diese Abstraktion extrem schwierig ist. Also wir auch linke Personen tendieren in Gruppen zu denken. Und wenn jemand in meiner Nachbarschaft, in meiner Stadt, in meinem Land Hilfe braucht, dann würde ich mehr tun, um diese Person zu helfen, als wenn es in einer anderen Hälfte der Weltkugel stattfindet. Das bedeutet, wir brauchen solche übergeordnete Kollektive, die uns eine Identitätsangebote bieten und stückweise da diese Brücke schaffen, das und erleichtern, uns für jemand anders einzusetzen. Also allein die Tatsache, dass wir als Linke, wir fordern, dass Leute ordentlich Steuer zahlen. Das ist eine genuine linke Forderung. Hohe Steuern, damit wir alle, gerade diejenigen, die besser verdienen, sollen mehr Steuer bezahlen. Und kognitiv, wenn ich denke, ja, okay, ich zahle die Steuer, aber das kommt mein Kollektiv zugute, also mein Kollektiv, der deutsche Staat, deutsche Nation oder was auch immer. Das kann man das kritisieren, aber das ist doch notwendig. Und der Sozialstaat baut auf eine bestimmte nationale Verständnis eines Kollektivs. Und wir sehen, wie schwer sich die Leute tun, auch linke Menschen tun mit dem Konzept der Europäischen Union. Weil das ist schon, das fordert noch eine weitere Abstraktionsebene. Insofern würde ich sagen, das ist nicht nur reaktionär, das hat auch was Progressives, die Idee des Nationalstaates, des Kollektives, das würde ich damit sagen.
Ja, ich glaube, so ein Punkt da ist auf jeden Fall auch, dass wir als Deutsche ja eher regional verwurzelt sind, was ja auch in so Studien zu zeigen ist. Und ich glaube, das hat auch was mit unserer Geschichte zu tun, dass wir halt sehr lange gebraucht haben, um überhaupt eine Nation zu werden. Wir waren ganz lang dieser Flickenteppich von ganz vielen verschiedenen Regionalitäten. Und ich finde, mein Angebot jetzt an die Gesellschaft ist sozusagen, eine neue Form von Identität zu finden in Vielfalt. Weil immer, wenn wir Vielfalt sozusagen nach vorne gestellt haben, ob es die verschiedenen Fürstenstaaten waren, ob es Ost und West ist. Wir holen die klügsten Köpfe zusammen und schaffen daraus Innovationen. Und ich finde, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich dann auch sagen kann, hey, das versuche ich hier mit Stolz zu verbinden auf in dieser Nation, was wir zusammen schaffen können. Und was wir als Ostdeutsche auch zum Beispiel die letzten 30 Jahre gesagt haben, dass wir es schaffen. Aber da setze ich mich noch weiter auseinander. Bevor wir jetzt hier weitergehen, gehen wir in die Schlussgerade. Ich habe noch so viel eigentlich mit euch zu besprechen. Aber dann ist vielleicht doch nochmal eine andere Folge. Jetzt ist unsere letzte Kategorie, das ist nämlich Utopies Now. Da wollen wir ein bisschen positiv beziehungsweise wie so utopisch in die Zukunft schauen. Für euch, was würdet ihr denn heute jungen Menschen mitgeben in ihrer Identitätsfindung, egal jetzt auf jüdisch oder nicht, oder in der Perspektive, die die Welt einem gerade bietet, wie Marion Fund schon gesagt hat, dass ja alles so negativ ist, wie kann man damit umgehen?
Legt eure Handys weg und geht in die Welt und redet miteinander und nicht übereinander und nicht digital, sondern analog. Damit kann man schon erstmal anfangen. Und ansonsten ist es so, dass ich mehr und mehr, ich finde diese Frage nach Utopien so wichtig, gerade jetzt, dass man darüber nachdenkt und darüber redet miteinander, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben, so. Und wie können wir, genau wie du das gerade gesagt hast, Dennis, also dass man sagt, okay, dieses kollektive Miteinander irgendwie darüber spinnen und träumen und diese Vielfalt dann eben auch zu gestalten, ja, das klingt jetzt so furchtbar plakativ, aber also eigentlich die erste Botschaft, der erste Wunsch ist, verzichtet auf erstmal wirklich auf diesen, geht in die Welt und redet miteinander und nicht in diesen sozialen Medien, die euch irgendwie das Denken so eng machen in den Blasen, in denen wir uns befinden.
Ja, ich finde, Utopien dürfen auch plakativ sein, da versteht man sie einfach. Meron, was würdest du dazu sagen?
Ja, also es erstmal habe ich großen Respekt vor jungen Menschen heute, die sich einfach ein Leben beginnen, ein Beruf, also Studium oder Beruf beginnen in einer Zukunft, der völlig unübersichtlich ist, wo eigentlich die Zeichen gehen völlig in die falsche Richtung. Und deswegen brauchen wir gerade diese Utopien. Und diese Utopien, denke ich, sind weniger in der Sektierung, in eigene Echoblasen, in eigene Identität, die Gruppen, die nochmal immer kleiner werden, weil ist man jüdisch, aber dann ist auch lesbisch oder dann nochmal eine, also immer kleinere und kleinere Kategorien, die Menschen irgendwie noch miteinander noch teilen. Wir brauchen das Ganze und das Große. Wir brauchen das zu, was verbindet die mich mit der Frau an der Theke bei dem Bäcker, wo ich jeden Morgen sie so ganz herzlich mit guten Morgen begrüße und hole die zwei Brezeln für meine Kinder, das herauszufinden und das nicht nur rauszuarbeiten, sondern das wirklich zu spüren. Was bringt uns zusammen als Gesellschaft jenseits der Unterschiede, die wichtig und gut und nicht negiert werden sollen und so weiter und so fort, aber wir brauchen das noch das mehr das gemeinsam, das ist jetzt meine Beobachtung, mein Gefühl, dass wir das noch, das gerade dieses Gemeinsames mehr brauchen.
Da würde ich mich dir absolut anschließen. Ich freue mich, dass wir in der Linken wieder so ein bisschen materialistischer werden und dadurch wieder mehr Gemeinsamkeiten finden. Und wir können das ja trotzdem intersektional betrachten. Was brauchen die einzelnen Gruppen? Aber im Grunde ist es am Ende immer der Kampf oben gegen unten, ne? Und das sollten wir nicht immer nach rechts und links gucken, sondern nach oben. Danke für eure Beiträge, danke, dass ihr eure Geschichten mit uns geteilt habt. Ich habe wirklich noch so viele Fragen, wir sind noch nicht halb durch eigentlich. Wir machen ja das wirklich nochmal. Ja, danke, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ja, dass ihr einfach frohen Mutes in die Zukunft lenken könnt.
Dankeschön.
Danke.
Ich hoffe, wir konnten aufzeigen, dass jüdisches Leben keine Rückschau ist, sondern eine Gegenwart und ganz selbstverständlich zu unserer Gesellschaft gehört. Dass die jüdische Gesellschaft nicht monolithisch ist, sondern sehr, sehr divers. Und nächste Woche schauen wir uns den konservativen Teil unserer Gesellschaft an. Ich habe Nora Zabel und Ruprecht Polenz eingeladen. Er hat Kompass Mitte mitgegründet. Das ist eine neue innerparteiliche Plattform innerhalb der CDU, die sich als christlich-liberale und soziale Gruppe versteht und eine Rückbesinnung der Partei auf die politische Mitte fordert. Ich bin gespannt, was wir von den beiden lernen können. Hört gerne mit rein. Ich bedanke mich wie immer bei meiner Redakteurin Marie Eisenmann und bei unserem Cutter Daniel Fromm. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser.